Dann habe ich mich einmal so durch die Homepage geklickt und dann dachte ich einfach, komm, mach's mal, kannst ja wieder austreten, wenn es dir nicht passt. Aber so wirklich was gewusst habe ich nicht.
Das ist ja eigentlich das beste Beispiel, dass unabhängig von Alter, Entfernung, Interessen, vom Werdegang und so, dass man einfach was zusammen auf die Beine stellen kann.
Stimmt, ja.
Ist doch das Beste, was man über den Verein sagen kann, dass sowas möglich wird. 130 und mehr. Reden über Hochbegabung. Ein Mensa-Podcast von Lina Holzmann und Erwin Klein. Hallo Lina.
Hallo Erwin.
Ich freue mich, dass wir wieder aufnehmen und schön, dass wir uns hier wieder treffen, um über den Verein, in dem wir beide Mitglied sind, und über Hochbegabung und all diese tollen Themen sprechen wollen.
Ich freue mich ganz besonders, ein bisschen über Mensa zu reden und zu erfahren, weil ich habe das jetzt einfach so ein bisschen als meine Infosession betrachtet. Deswegen freue ich mich total auf Inputs.
Ah, ja, du bist ja noch neu.
Ich bin neu, ja.
Paar Monate, ne?
Ja, nicht mal ein halbes, doch ein halbes Jahr jetzt. Und du?
Seit 2007. Ist schon okay, aber da gibt es ja Leute, die da schon Jahrzehnte drin sind und eine ganz andere Geschichte haben. Meine Frage an dich, als du eingetreten bist, was hast du eigentlich über den Verein gewusst?
Also ich wusste, dass das halt so ein hochbegabten Verein ist. Also so habe ich mir das gedacht. Und dann habe ich mich einmal so durch die Homepage geklickt. Und dann dachte ich einfach, komm, mach's mal, kannst ja wieder austreten, wenn es dir nicht passt. Aber so wirklich was gewusst habe ich nicht.
Okay, aber dass es da um Hochbegabung geht und dass man einen Test machen muss, die Basics waren dann schon klar.
Ja, ich wusste, dass es um Hochbegabung geht und deswegen wollte ich mich auch anmelden. Und ich wusste aber zum Beispiel nicht, dass man nur, wenn man auch wirklich einen Test gemacht hat, entweder bei Mensa oder extern, dass man nur dann eintreten kann. Das wusste ich nicht.
Okay, also das ist eigentlich das wichtigste Kriterium, um Mitglied zu werden. Insofern sind wir ein sehr elitärer Verein. Die Voraussetzung ist ein IQ, ein nachgewiesener IQ von 130 und mehr, wie der Name unseres Podcasts. Und das ist natürlich eine Hürde, weil das muss man ja irgendwie hinkriegen. Und die Tests, die Mensa macht, das ist ein richtig wissenschaftlicher Test und also auf dem Stand der Dinge. Und da geht es dann wirklich darum, also logisches Denken, räumliches Denken, Kombinationsfähigkeit etc. etc. Die Teilnahme kostet was, ich glaube 60 Euro, aber ich kann mich irren. Es werden auch Testgutscheine verschenkt. Also über die Webseite kann man sehen, wo finden diese Tests statt. Da gibt es dann einen Termin und da findet man sich ein. Es ist ein bisschen wie bei der theoretischen Führerscheinprüfung. Also man setzt sich dahin, kriegt einen Bogen und fängt an auszufüllen oder anzukreuzen oder irgendwelche Zahlen zu ermitteln oder im Geiste Würfel zu drehen oder naja, was da alles. Also wenn man darüber erzählt, klingt das ein bisschen absurd.
Ich bin dem ja zum Glück aus dem Weg gegangen, weil man auch, wenn man schon mal einen Q-Test gemacht hat, dann beglaubigtes Gutachten davon einreichen kann. Und das wird dann nochmal von einem, jedenfalls wird der dann gecheckt und dann, wenn da alles approved wird, muss man quasi keinen Test mehr bei Mensa machen. Aber wie war denn das für dich, einfach zu einem Termin dich anzumelden und dann sitzt du in dem Raum und kriegst den Fragebogen?
Ja, ich hatte das ja ein bisschen schon beim letzten Mal erzählt. Ich habe das, für mich war das mehr so eine sportliche Geschichte. Ich fand das, ich wollte einfach gucken, kann ich das? Und mir war nicht ganz, aber doch eigentlich ziemlich egal, ob ich da, wie das Ergebnis ist. Ich war einfach neugierig und wollte es wissen. Dass dahinter jetzt dieser Verein steht und was dafür steht, hatte ich überhaupt keine Ahnung. Und habe den dann erst kennengelernt, als mir dann angeboten wurde, also einzutreten und so weiter und so weiter. Also was so die einzelnen Strukturen angeht und so, das hat dann noch mal länger gedauert, weil ich war die ersten Jahre auch eigentlich eine komplette Karteileiche. Wie so viele oder wie die meisten, weil wir haben, also der Verein hat über 17.000 Mitglieder inzwischen und ich sag mal geschätzt, 85 bis 90% sind komplett inaktiv, beteiligen sich auch nicht an Wahlen oder an Veranstaltungen, was aber völlig okay ist. Also das sind einfach Leute, die wollten wissen, wie ihr IQ ist, deren IQ war hoch genug, die haben das Angebot bekommen, Mitglied zu werden, sind es geworden und zahlen jedes Jahr ihre wäre 55 Euro Mitgliedsgebühr, sind es, glaube ich. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau, das wird immer abgebucht und ich kriege das gar nicht mit. Und sind ansonsten ruhige Mitglieder. Aber wie gesagt, das ist vollkommen okay und akzeptiert. Und
die 17.000 Mitglieder, die sind in Deutschland? Oder auch über Deutschland hinweg?
Nein, das ist Deutschland. Also Mensa ist sehr international organisiert. Den Verein wurde gegründet 1946 in England. Und die ausländischen Ableger, sage ich mal, die inzwischen keine Ableger mehr sind, sondern größere oder eigenständigere Vereinigungen, die entstanden so ab den 60er Jahren. Da war erst Amerika und dann Australien. Also die englischsprachigen, glaube ich, erst. Und den deutschen Ableger gibt es seit Ende der 70er Jahre.
Ziemlich früh, weil es ist ja eher so was Progressives, meiner Meinung nach. Deswegen finde ich es schon ganz schön früh. Ist cool, wusste ich gar nicht.
Ja, aber da gab es, also British Mensa gab es da schon eine ganze Weile. Wir hatten mal vor 3 Jahren ein Mindmac-Sonderheft, also Mindmac ist das Mitgliedermagazin von Mensa in Deutschland, haben wir ein Sonderheft gemacht zum 75-jährigen Bestehen und dann so ein bisschen, also versucht ein wenig die Geschichte, Entstehungsgeschichte von Mensa zu rekonstruieren und das war unglaublich schwierig. Es ist nichts gesammelt worden aus der Frühphase, es ist nichts archiviert worden, das war ja ein ziemlich elitärer und chaotischer Verein, der so dahin dümpelte und kurz davor war, wieder einzugehen. Und dann kam jemand, Viktor Serebriakov hieß der, ein Engländer mit russischen Vorfahren und der hat das dann quasi so das Ruder übernommen, den Vorsitz auch. Und das muss ein ziemliches Marketinggenie gewesen sein. Und der hat den Laden dann nach vorn gebracht. Hat mehrere Bücher auch geschrieben über Mensa. Also wenn man irgendwas über Mensa wissen will, muss man sich nach dessen Büchern umschauen. Die gibt es noch in irgendwelchen Antiquariaten.
Wenn wir den Link finden, packen wir in die Shownotes.
Ja, kann man machen. Ist interessant. Ich habe eins von dem gelesen, also über die Geschichte und so. Also ist natürlich dann notgedrungen aus seiner Sicht. Also durchaus auch mit Vorsicht zu genießen. Aber ist eigentlich so das Einzige, was da aus der Zeit und schriftlich niedergelegt worden ist. Und in Deutschland dümpelte das auch wohl erst dahin, also eine kleine Mitgliederzahl. Und es ging dann, soweit ich weiß, in den 90er Jahren los, dass also aktiv geschaut wurde, die Mitgliederzahl zu vergrößern. In erster Linie, und das ist auch heute noch so, der Anreiz über die IQ-Tests. Weil das ist ja der Reiz, also zu wissen, bin ich schlau oder nicht.
Könntest du mal ein bisschen die Struktur erklären? Weil, also, ich bin jetzt seit 6 Monaten dabei und ich habe es noch nicht verstanden. Weil ich fand das irgendwie alles so ein bisschen ineinander und dann aber doch irgendwie nicht ineinander. Also erklär doch mal.
Im Groben, beziehungsweise so wie ich das mitkriege. Also Mensa in Deutschland ist erstmal als Verein organisiert, also gemeinnützig. Und Verein heißt, man hat ja bestimmte, muss sich bestimmten Regeln unterwerfen. Sprich, es gibt einen Vorstand, einen Kassenwart, eine jährliche Mitgliederversammlung, wie in jedem Sportverein. Also es gibt einen 6-köpfigen Vorstand, der aber zurzeit, weil es da juristische Auseinandersetzungen gibt und eine Wahl erfolgreich angefochten wurde, im Moment nur aus 3 Vorstandsmitgliedern besteht. Aber das ist jetzt eine Sondersituation, die lassen wir mal raus. Also es gibt 6 Vorstände und unterhalb der Vorstände gibt es eine ganze Reihe von Leuten, die heißen Koordinatoren, die so bestimmte Bereiche übernehmen. Also Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit, Jugendarbeit, die Camps organisieren, die Testleiter, also die Tests durchführen und so weiter und so weiter. Das ist so die Führungsebene. Ich gehöre auch dazu als Chefredakteur des Mind-Magazins. Und ja, das ist so, ich sag mal, die aktiven Struktur. Ach so, und dann ganz wichtig natürlich, also in fast jeder größeren und mittleren Stadt gibt es einen Logsec, also quasi jemand, der das Leben vor Ort organisiert, weil Mensa ist extrem regional, sprich es gibt Versammlungen, Termine, gemeinsame Unternehmungen, Wanderungen, alles Mögliche. Und das ist ja auch der eigentliche Vereinszweck. Und natürlich auch die Intelligenzforschung zu befördern oder also in dem Bereich förderlich tätig zu sein, aber im Wesentlichen sehe ich das so als Freizeitverein. Es gibt immer mal Bestrebungen, da auch politisch tätig zu werden oder so, aber das ist also der eigentliche Sinn und was die Leute da auch finden, das ist einfach Geselligkeit, über bestimmte Themen zu reden, zu diskutieren. Es wird wahnsinnig viel diskutiert auf verschiedenen Diskussionsforen im Netz. Es gibt sehr, sehr viele Veranstaltungen, lokal, aber auch überregional. Das Wichtigste ist immer das jährliche Jahrestreffen, was nächstes Jahr in Bremen stattfindet und wo über 1000 Leute dann zusammenkommen.
Ich finde auch gerade so cool daran, was auch ehrlich gesagt so ein Grund war, dass ich mich angemeldet habe, dass der Verein gerade eben nichts mit Politik, Religion und so weiter zu tun hat, sondern wirklich so ein Freizeitverein, wie du sagtest, ist. Was auch irgendwie meiner Meinung nach es auch einfacher macht, dass die Leute sich also alle auf einem Nenner sind und dann diskutiert wird vielleicht über die Sachen, die man in so einem Verein diskutieren sollte und dann nicht doch wieder Politik oder Religion oder sonst was dazwischen kommt. Deswegen war gerade das auch ein Vorteil meiner Meinung nach.
Was Diskussionen angeht, es gibt diese Special Interest Groups. Das heißt, man interessiert sich für ein bestimmtes Thema und kann sich dort anmelden und dann kommt man in einen Verteiler und da kann dann jeder per Mail also schreiben, was er zu einem bestimmten Thema da zu sagen hat. Also ich bin zum Beispiel in der SIG Motorrad. Es gibt eine SIG, die heißt Vereinsführung. Da wird sehr heiß diskutiert. Es gibt natürlich auch eine SIG Politik, wo politische Themen diskutiert werden. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch oder gibt es zusätzlich solche Listen, die einfach heißen, wer weiß was. Also wenn du kannst eine Frage haben zu alles und jedem, da sind oft Leute, deren Heizung ist kaputt. Oder es gibt Leute, die suchen Rechtsanwalt und sagen, wer kennt in der und der Stadt jemand, der sich mit Mietrecht auskennt. Und da gibt es wirklich zum Teil die abstrusesten Fragen. Ich habe schon mal Nachhilfelehrer für jemand gesucht oder hatte ein Problem mit meinem Fotospeicher hier im iPhone. Und eine halbe Stunde später hast du eine Antwort. Und zwar von jemand, der sich auskennt. Das ist super. Oder eben es eine andere Liste heißt M2Ms. Also das ist so wie eine Kleinanzeigensache. Also Leute haben irgendeine Plattensammlung zu verkaufen oder lösen ihre Wohnung auf oder sind irgendwo in der Stadt und fragen, hat jemand Lust, mit mir heute Abend irgendwo hinzugehen? Und da gibt es auch einige Listen, die, finde ich, extrem hilfreich sind. Aber das muss man so ein bisschen für sich selber entdecken. Mal eine Liste abonnieren. Wenn es einem nicht gefällt oder zu nervig ist oder man nicht zugespammt werden will, dann meldet man sich halt wieder ab. Also die Hilfsbereitschaft untereinander ist extrem hoch. Hast du Fragen irgendwie dazu?
Wie bist denn du dazu gekommen, wirklich aktiv zu werden? Weil ich meine, ich bin da ja so ein bisschen aus Zufall jetzt reingerutscht. Jetzt stecke ich drin, machst du nichts. Ne?
Ja, dumm gelaufen. Über eine Anzeige. Ganz banal. Ich war ein bisschen aktiv. Ich habe damals, als ich eingetreten bin, in München gelebt und bin dann auch zu Stammtischen gegangen und hatte mich auch mal mit Leuten zum Skifahren verabredet und so. Also habe so lokale Angebote genutzt und fand das schon immer gut, weil so bestimmte Sachen, die man dann nicht, die ich dann nicht alleine machen wollte, habe ich gesehen, aha, da organisieren Leute ein Skiwochenende, da gehe ich mal mit. Aber ansonsten war ich, wie gesagt, eine bessere Karteileiche. Und dann gab es im MindMag, das ist wie gesagt das Mitgliedermagazin, was einem alle 2 Monate zugeschickt wird, da stand drin, wir suchen Chefredakteur. Also ganz banal. Und da ich aus dem Gewerbe komme, also ich bin Journalist, ich bin Grafiker, ich habe mein Leben lang in Redaktionen gearbeitet und hatte zu der Zeit, ja, also ich war selbstständig und dachte, ach, Mensch, warum nicht? Gib dem Verein was zurück, weil das ist ja alles ehrenamtlich. Es gibt bezahlte Stellen in der Verwaltung und so weiter, aber im Wesentlichen sind alle Jobs, bis auch Vorstände und so, arbeiten ehrenamtlich. Und dann habe ich da einfach mal hingeschrieben, ohne zu wissen, was da dranhängt. Und dann kam erstmal eine ganze Weile gar nichts und irgendwann rief dann jemand an. Ja, und dann hat sich das entwickelt. Und das war vor 5 Jahren oder so, ich weiß es gar nicht mehr genau.
Und seitdem läuft das Magazin. Wurde ja auch inspiriert, als ich das Magazin gelesen habe, zum mich bei dir melden. Und ich fand es wirklich, es ist 1:1 einfach ein Magazin, was man kaufen könnte.
Oh, danke, danke. Das geht runter.
Ja, ja.
Es freut uns immer, wenn überhaupt wenn Reaktionen kommen. Unsere Ambition ist eben, also mit den Mitteln, die wir haben, einfach ein lesenswertes Ding zu machen, was eine gewisse Professionalität hat, vom Layout, vom Schreiben her. Ich weiß halt von Leuten, die eben auch aus dem Fach sind und das ein bisschen beurteilen können, Da kriegt man ab und an immer wieder mal eine Reaktion, die dann sagen, ja, gute Geschichte und ja,
ja,
das ist dann okay. Wir haben auch das Selbstbewusstsein, dass wir wissen, also das ist schon eine anständige Sache. Wir schämen uns nicht dafür. Wir geben uns Mühe und ab und es klappt nicht immer alles, na, wie das so ist. Es macht ja auch Freude, mit bestimmten Leuten zufällig oder nicht so zufällig in Kontakt zu kommen. Ich habe schon mit so vielen tollen Leuten geredet, mit denen ich sonst nicht in Kontakt gekommen wäre, wo man dann einfach mal sagt, hier, hast du nicht Lust, wir machen mal eine Geschichte fürs Mac und dann setzt man sich mit denen Nachmittag zusammen, unterhält sich über Gott und die Welt und ja, es ist toll. Also ich mache das gern, sehr gern. Wenn man da noch Glück hat, ja, wird eine schöne Geschichte draus. Ja, und so bin ich da reingerutscht. Ich habe mit den Vorständen natürlich zu tun und auch mit den anderen, die da als Koordinatoren tätig sind. Man kennt sich, man trifft sich. Es ist nicht immer Friede, Freude, tralala, aber ist schon gut. Ja, und dich habe ich ja auch dadurch getroffen.
Ja.
Ja, wir hätten uns ja im wahren Leben sonst auch nicht irgendwo zufällig auf der Straße oder sonst wie. Und ja, es ist ja eigentlich das beste Beispiel, dass unabhängig von Alter, Entfernung, Interessen, vom Werdegang und so, dass man einfach was zusammen auf die Beine stellen kann.
Stimmt, ja.
Ist das Beste, was man über den Verein sagen kann, dass sowas möglich wird.
Ja.
Was ich noch sagen will, es gibt diese Veranstaltung, Jahrestreffen, wie gesagt, nächstes Jahr in Bremen, immer im April. 1000 Leute, 1000 Hochbegabte auf einem Fleck.
Das macht jetzt wahrscheinlich Angst.
Da ist schon viel Energie drin. Ja, du musst natürlich auch dabei sein nächstes Jahr, das ist Pflicht. Und diese Treffen gibt es natürlich auch, es gibt andere, zum Beispiel Silvesterpartys wird jedes Jahr veranstaltet. Sowohl in Deutschland, die nächste ist in Mainz, als auch europaweit. Und das wollte ich noch sagen, es gibt ja auch in den anderen Ländern, also in allen Ländern West- und Osteuropas, Ländervereinigungen. Und die treffen sich einmal im Jahr alle zum europäischen Treffen. Das ist dieses Jahr gewesen in Bukarest. Ist auch sehr toll, weil dann kommen Leute eben aus ganz Europa, mit denen man dann auch sehr easy in Kontakt kommt. Das finde ich persönlich auch sehr spannend, weil in anderen Ländern sind die oft ganz anders drauf als bei uns.
Ja. Glaube ich.
In einigen Ländern viel lustiger übrigens, aber...
Glaube ich auch.
ja, und als letztes noch eine ganz wichtige Geschichte für Jugendliche, die Camps. Und ich weiß von, ja, doch eine ganze Reihe Leuten, dass das also für die Jugendlichen, hochbegabte Jugendliche, eine ganz, ganz wichtige Geschichte ist. Also für viele ist das, die haben da regelrechte Erweckungserlebnisse gehabt, weil sie endlich mal mit anderen, die auch irgendwie anders sind oder besonders sind, in Kontakt kommen. Und da gibt es ja viele so, ich sag mal, desaströse Schulerfahrungen oder gerade so in der Pubertät und so, wo das alles ein bisschen schwierig ist. Und da gibt es also ganz rührende Geschichten von Leuten, die also zum ersten Mal in ihrem Leben also mit Ähnlichen zusammenkommen und dann auf einmal merken, ach, ich bin gar nicht der Einzige, der meint, er wäre komisch oder so. Und das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte, finde ich.
Ab welchem Alter kann man nochmal eintreten für alle zuhörenden Mütter? Oder Kinder?
Mitglied werden beim Mensa, ich glaube, wir haben 6-Jährige bei uns. Also jeder, der den Test hat.
Ja.
Wer einen erfolgreichen Test hat und das nachweisen kann, kann mitmachen. Und an diesen Camps, was ich gerade gesagt habe, das ist, ich glaube, das geht ab 8 Jahren los. Also ist nach unterschiedlichen Altern sortiert. Und da können auch, soweit ich weiß, nicht nur Vereinsmitglieder mitmachen. Aber die sind meistens, wenn die angekündigt werden, sofort ausgebucht. Die sind extrem beliebt. Die gehen dann in Jugendherbergen oder machen Zeltlager oder sowas.
Mhm.
Also richtig so ein bisschen Abenteuer und Spielspaß, Spannung und ja, und so weiter und so weiter. So, jetzt habe ich, diesmal habe ich dich richtig totgequatscht, ne?
Ja, das hast du gut hinbekommen.
Ja, hatte ich nicht vor, aber...
Ich bin jetzt auf jeden Fall schlauer und was ich mitgenommen habe, ist für alle anderen, die jetzt noch nicht Mitglied sind, versucht es einfach mal und falls ihr Mitglied werdet, vielleicht auch ein bisschen Engagement zeigen. Schadet nicht. Man kommt manchmal ganz unerwartet ganz neue Möglichkeiten.
Ja, dann sitzt man vorm Mikro und soll reden.
Ja, und vor allem auch für Kinder und Jugendliche. Ich glaube, das ist auch so... Dieses Alter, in dem sich dann Selbstbewusstsein aufbaut, in dem man seinen Charakter kennenlernt und auch sich so ein bisschen einfach so ins Leben, in die Gesellschaft positioniert. Ich glaube, es ist wichtig und sehr gut, wenn man ein Umfeld hat, in dem man nicht anders ist und Gleichgesinnte, sage ich jetzt mal, hat. Deshalb auch super, dass du das nochmal erwähnt hast. Ich glaube, das ist auch ein
ganz wichtiger Teil. Da machen wir auch extra Sendungen noch drüber. Ich kenne da einige Leute, die das organisieren oder da selber waren. Naja, und so weiter. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Wir sind erreichbar auf Insta unter 130 und mehr. Wir haben die Mailadresse 130undmehr@web.de. 130 immer als Ziffer geschrieben. Es gibt die Shownotes. Was gibt's noch? Ich weiß nicht.
Unsere anderen Folgen gibt's noch. Und uns bald wieder.
Genau. Und wir machen dann einfach demnächst weiter.
So sieht's aus. Bis bald.
Es war mir eine Freude. Tschüss, Lina. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Okay. 130 und mehr. Reden über Hochbegabung.